Das wird jetzt unser neues Monatslied sein. Ich glaube, wir werden etwas länger brauchen, bis wir das Lied tatsächlich gelernt haben werden. Aber die Worte sind sehr schön und sehr hilfreich. Und genau das wollen wir heute, dass wir aus seinem Wort lernen. Und zwar wirklich nichts Geringes. Vielleicht würdet ihr sagen, naja, das sagt ja jeder Prediger bei jeder Einleitung seiner Predigt, ne? Irgendwie ist es immer wichtig und irgendwie ist ja auch alles immer wichtig. Aber in der Tat, worum es heute geht, ist nicht einfach nur eine Sache, die irgendwie wichtig ist, sondern sie ist für uns entscheidend wichtig in Bezug auf den Blick, wie wir die Bibel lesen und auslegen. Und nicht von ungefähr. Gut, es war Zeitnot, die mich dazu gedrängt hat, Epheser etwas wegzulassen und aus Nehemia Predigten zu nehmen, die ich schon mal für das EBTC fertig gemacht hatte. Aber als ich damit begann, habe ich entschlossen, gleich den ganzen Abschnitt in Nehemia noch einmal durchzugehen, Zwischenstück zu setzen in Epheser, damit wir lernen, in rechter Art und Weise die Bibel auszulegen. Und ich finde, dass dieser Nehemia Kapitel 8 und 9 ein ganz besonderer Abschnitt ist, um uns zu zeigen, wo ein feiner Unterschied besteht, wenn zwei Christen die gleiche Bibelstelle lesen und der eine Gott begegnet im Reden und der andere einfach nur weint und nicht weiterkommt oder gar nichts empfindet. Und ich finde, es ist für uns wichtig zu wissen, warum ist das so, dass die einen Gott begegnen im Wort Gottes, dass die einen weiterkommen und Frucht bringen und die anderen, sie lesen exakt die gleichen Stellen, vielleicht sogar am gleichen Tag, am gleichen Morgen, vor der gleichen Arbeit. Und sie kommen nicht vorwärts. Und ein wesentlicher Unterschied ist genau darin zu sehen, wie das Bibellesen bei Nehemia geschehen ist und wie das Volk auf dieses Bibellesen reagiert hat. Deswegen finde ich das so entscheidend. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die letzten, vor drei Wochen ist es glaube ich schon zurück, da hatten wir von Nehemia gelesen, von dem Volk, das wieder aus der Gefangenschaft zurückgekehrt war. Gottes Volk hatte sich versündigt, sie mussten in die Gefangenschaft ziehen. Als sie aus der Gefangenschaft zurückkehrten, hatten sie nach wie vor nicht wirklich ein verändertes Herz, sondern hatten immer noch ihr ja, widerspenstiges Wesen an sich. Ja, ungefähr 538 vor Christus unter Zerubabel und dem Hohepriester Joshua kamen die ersten 50.000 zurück. Sie bauten den Tempel wieder auf und sie brauchten 22 Jahre dafür, weil es Widerstand von den Völkern drumherum gab. Die wollten nicht, dass in Jerusalem wieder ein Tempel aufgebaut wird, dass die Juden ihr religiöses Heiligtum wieder aufbauten. Und es gab viele Jahre Widerstand, der Bau kam zum Erliegen. 22 Jahre lang brauchten sie, bis sie dann endlich diesen Tempel fertiggestellt hatten. Dann vergingen weitere viele Jahre, bis Esra mit einer Gruppe von 2000 Christen kam, nicht Christen, Juden kam, ungefähr 40 Jahre später. Und nochmal 13 Jahre später, das war dann schon 445 vor Christus so ungefähr, kam Nehemia mit einer Gruppe von Menschen, um in Jerusalem eine Mauer wieder aufzubauen. Nun waren es 93 Jahre, um genau zu sein, wieder vergangen, seit die Israeliten das erste Mal zurückgekommen waren. Genau zum 1.7. ihres Monats, also zum 1. Tischri, pünktlich hatten sie es geschafft, als sie dort angekommen waren, sich ein bisschen erholt hatten von der Reise, haben sie noch gerade so es geschafft, den Altar aufzubauen auf dem Tempel, da war noch alles in Schutt und Asche, der Altar aufgebaut, haben ein Dankopfer geopfert, haben endlich wieder nach vielen, vielen Jahren wieder opfern können und Gottesdienst halten. Und dann ist über 90 Jahre lang nicht viel passiert. Und man kann sich vorstellen, dass die Leute tatsächlich verzweifelten und sagten, Gott denkt nicht mehr an uns. Und dann kam ein Nehemia Und der hat in 52 Tagen, keine zwei Monate, die Stadt aufgeräumt von dem ganzen Schutt, der dort immer noch lag, hat eine Mauer gebaut, so dass Jerusalem jetzt nicht nur einen Tempel hatte, sondern plötzlich wieder eine Stadt mit einer eigenen Mauer und sauber war. Eine Stadt mit einer Mauer in einem fremden Reich, das war ja ein unterdrücktes Land, das gab es nicht. Jede Stadt, die eine Mauer aufgebaut hat, hieß, als würde sie Widerstand leisten wollen. Und das hat man ihnen vorgeworfen. Die Menschen waren gegen sie. Sie haben sehr viel unternommen, um Nehemia an diesem Projekt zu erinnern. Sogar eigene Priester in dem eigenen Volk hielten es mit den Heiden und wollten das Projekt unterdrücken. Und trotzdem in 52 Tagen war alles fertig und die Juden kamen ins Nachdenken. Und auf einmal sagten sie, als der Tischri wieder kam, das Posaunenfest, ein Fest, das das Volk bei Gott in Erinnerung rufen sollte, oder vielmehr umgekehrt, vielleicht auch für das Volk bedeutete dieses Posaunenschall, Gott denkt an uns. Und als sie dieses Fest feierten, da haben sie wirklich erlebt, Gott denkt an uns. Wir haben wieder eine eigene Stadt. Es ist alles fertig und der König kann kommen. Der König, von dem wir wissen, dass er viele Jahre später als Jesus Christus kam. Und das brachte sie dazu, zu Esra zu gehen, vorzeitig. Eigentlich hätte man später im Monat, ungefähr zwei Wochen später, hätte man begonnen, im Laubhüttenfest die Tora, also die fünf Bücher Mose, zu lesen, die Bibel lesen. Sollte jedes Jahr zum Laubhüttenfest gemacht werden. Und das war nun schon ungefähr 150 Jahre lang in Israel nicht mehr gemacht worden, wie es hätte sein sollen. Und sie sagen zu Esra, bring das Buch. Wir wollen es hören. Wir wollen wissen, was drin steht. Und Esra bringt ihm das Buch und sie lesen es vor und sie erklären es den Menschen. Sie erklärten es so, den ganzen Vormittag lang, dass die Menschen es verstanden. Nun wollen wir lesen, was daraufhin passierte. Als die Menschen hörten, was Gott in seinem Wort sagt, und sie selber wussten, wie sie lebten die ganze Zeit, was dann passiert ist. Schlagt mal auf, Nehemia Kapitel 8. Also Esra und die anderen Leviten, die ihm halten, sie standen auf dieser Kanzel oder gingen zu dem Volk. Sie lasen deutlich vor, Stück für Stück, und erklärten es dem Volk, so dass man das Gelesene verstand. Und nun heißt es ab Vers 9, Nehemia Kapitel 8 von Vers 9 bis Vers 12, und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sie sprachen zu dem Volk, dieser Tag, ja, dieser Festtag, Posaunenfest, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündet hatte. Lasst uns einmal kurz ruhig werden. Ich werde noch mal beten, damit wir die Worte verstehen, die Gott uns heute zu sagen hat. Vater, wir möchten heute dein Wort wirklich gerne verstehen. Und ich bitte dich, dass du uns lehrst, dein Wort zu verstehen. Amen. Wir werden heute lernen, welchen Unterschied es macht, ob wir die Bibel mit Bezug auf Menschen und was Menschen tun lesen, oder ob man sie in Bezug auf das, was Gott tut, liest. Das macht einen großen Unterschied aus, weshalb Menschen so unterschiedlich auf den Text reagieren. Der Blick auf Menschen deprimiert, aber der Blick auf Gott erhebt. Und das sind die zwei Hauptpunkte, die ich heute habe. Das sind die zwei Blickrichtungen, wie wir die Bibel insgesamt lesen und auslegen können. Nun, was hat diese erste Schriftlesung nach über 150 Jahren auf die Juden gewirkt? Wie hat sie gewirkt? Entschuldigung. Wer Gott reden hört in seinem Wort, der bleibt davon nicht unberührt. Das wirkt auf ihn. Und wir haben gelesen, dass es auf das Volk eine wirklich sehr emotionale Wirkung hatte. Sie haben geweint. Sie waren zerschlagen. Das war der Blick auf sich und das hat sie deprimiert. In Vers 9 heißt es, dass das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Denn sie waren bestürzt, sie waren zerschlagen oder es tat ihnen weh. So kann das Wort übersetzt werden. Sie hörten von Adam und Eva, von dem Sündenfall. Ich nehme an, sie haben von Anfang an angefangen, die Bibel zu lesen. Und nun hörten sie von Noah und von dem Gericht, das Gott über die Menschen damals brachte. Sie hörten von Abraham, der erwählt wurde, um damit von ihm ein großes Volk entstehen sollte. Und was sahen sie? Sie waren ein kleines Volk. Von Abraham wurde gesagt, dass er gesegnet werden würde. Und was war mit ihnen? Sie haben nicht viel Segen mitbekommen bis jetzt. Abraham würde einen großen Namen haben. Die Juden waren ein kleines Volk ohne besonderen Namen. Und dem Abraham wurde gesagt, dass in ihm und in seiner Nachkommen die ganze Welt gesegnet werden sollte. Nun, sie waren ganz bestimmt kein Segen für die Heiden um sie herum. Sie hörten weiter von Jakob, Josef, von Isaak. Der Abraham blieb treu. Sie hörten von Isaak und Jakob, wie sie immer mächtiger wurden und einflussreicher in dem Land. Und sie waren überhaupt nicht mehr einflussreich. Stattdessen wurden sie beeinflusst von den Leuten um sie herum. Sie lasen von dem Auszug aus Ägypten. Ja, das wäre mal was, wenn Gott sich jetzt den Persern, die sie beherrschten, so erzeigen würde, wie er sich an den Ägyptern erzeigt hat. Das wäre vielleicht mal was Gewaltiges. Aber stattdessen waren sie Knechte in ihrem eigenen Land. Sie waren in dem Land, das Gott ihnen versprochen hatte zu geben, aber sie waren nicht ein souveräner Staat. Sie waren Knechte. Jene dort zogen aus, nahmen das Land ein und waren ein souveräner Staat. Sie hatten das es verloren und immer noch verloren. Knechte der Heiden waren sie statt Herren über die Nationen. Und der Ertrag ihrer Felder mehrte sich für die Könige der Perser. Sie mussten ihnen Tribut zahlen. Die Perser herrschten über sie nach ihrem eigenen Wohlgefallen und sie konnten nicht tun, was sie wollten. Statt Segen erfuhren sie Strafe und Fluch. Ich denke, die Juden wussten ganz genau, warum das so ist. Weil sie und ihre Väter gesündigt hatten. Sie haben bei dieser Schriftlesung gesehen, wozu Gott sie erwählt hatte, was Gott mit ihnen vorhatte, dass ihre Vorfahren mal wirklich großartig waren. Und so weit waren sie noch nicht gekommen in der Lesung. Wir wissen, dass sie am zweiten Tag 3. Mose lasen oder 2. Mose. So von dem Inhalt her. Das kommt noch. Aber sie werden vielleicht daran gedacht haben. Ja, natürlich, sie zogen aus Ägypten raus und es gab Gewaltiges und sie wussten ja von David und Salomo, dass es mal große Herrscher waren und dass sie all diese Dinge verloren hatten. Und sie weinten. Das könnten doch auch wir gewesen sein, oder? Hat nicht jeder von uns schon mal das erlebt, dass er seinen Kopf in die Hand gestürzt hat und gesagt, ach, hätte ich doch bloß. Ach, hätte ich doch bloß das nicht getan, dann hätte ich jetzt nicht dies und jenes verloren. Ach, hätte ich das bloß doch getan, dann wäre mir dieses und jenes erspart geblieben. Kennt ihr das nicht? Also ich denke, das kennt jeder, dass in seinem Leben Fehlentscheidungen, Sünde bereut hat, weil er jetzt die unangenehme Konsequenz erlebt. Und so weinte das Volk. Ich weiß nicht immer, weshalb die Leute weinen. Manchmal ist es, weil sie erwischt werden. Es tut ihnen nicht wirklich leid, dass sie gesündigt haben, sondern sie sind dabei erwischt worden und dann tut es ihnen leid. Aber wären sie nicht erwischt worden, hätten sie nicht Buße getan. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist doch des Öfteren so. Jemand lebt in einer Sünde und erst wenn er erwischt wird und es ihm peinlich ist und er sein Gesicht bei der Menschen verliert oder irgendetwas anderes verliert, wenn es ihm irgendwie ein Schaden ist, dann tut es ihm leid und er sagt, da hätte ich es doch nicht getan. Das ist nicht echt Reue. Ich weiß nicht genau, warum sie geweint haben. Aber sie weinten nicht Freudentränen. Sie waren betrübt. Dreimal in diesem kurzen Abschnitt lesen wir, dass sie bekümmert, dass sie traurig waren. Vers 9, Vers 10 und Vers 11 werden sie immer wieder aufgefordert, seid nicht traurig, seid nicht bekümmert. Es waren nicht Freudentränen, dass sie endlich das Wort Gottes wieder lasen und endlich Gottes Willen wieder kannten. Nun, ich denke, es wird beides sein. Es wird dort Juden gegeben haben, die haben geweint und sie waren bekümmert, dass es ihnen jetzt so schlecht geht und sie nicht diese schöne Herrschaft hatten, die Gott ihnen eigentlich zugedacht hatte, die sie jetzt verloren hatten wegen ihrer Sünde. Und es wird die anderen gegeben haben, die echt geweint haben, weil sie gesündigt hatten und jetzt all das verloren hatten. Aber das ganz Interessante an diesem Abschnitt ist, und ich glaube, spätestens hier stelle ich mir vor, dass jeder von uns falsch liegen würde in der Betrachtung dessen, wie Menschen auf die Bibel reagieren, obwohl sie geweint hatten und obwohl sie traurig waren wegen ihrer Situation, vielleicht Buße taten oder tun wollten, sagen Nehemia, Esra, und die Leviten, die sie belehrten, sie sollen nicht weinen. Warum sollen sie nicht weinen? Warum sollen sie nicht traurig sein über ihr verpfuschtes Leben? Würden wir nicht sofort sagen, sobald jemand sagt, es tut mir leid und er fängt an zu weinen, würden wir sofort sagen, du kannst Buße tun? Würde irgendjemand von uns sagen, nicht weinen, freu dich? Stattdessen weinen wir selbst, weil wir immer wieder etwas sehen, was schlecht ist im Leben. Entweder wir selbst schlecht gemacht haben, das tut uns aufrichtig leid, oder aber wir weinen darum, dass Menschen böse handeln oder nicht Reue zeigen. Und wir denken, dass das wäre wirklich mal Zeit, dass die sich bekehren oder dass sie als Gläubige Buße tun. Und es ist interessant, warum werden sie so dringlichst aufgefordert, nicht zu weinen? Nun, dafür sind die Begründungen wichtig. Das ist ein guter Text, das hätten wir eigentlich machen können, ich habe zu dem Zeitpunkt aber nicht an den Text gedacht, um zu schauen, wie man interpretieren sollte. Wir beobachten etwas und wir wollen jetzt deuten. Nun, was beobachten wir? Wir beobachten in diesem Text, dreimal wird betont, dass dieser Tag heilig ist. Ja, dreimal wird es betont auf engstem Raum, in drei Versen, damit du und ich verstehen, worum es geht. Nun, eines der wichtigsten Punkte bei dem Auslegen von Texten ist es, zu beachten, was betont wird. Was wird denn hier nun betont? Nun, die Dinge, die häufig genannt sind. Dort, wo Begründungen genannt werden. Und wir lesen hier von zwei Begründungen und Dinge, die dreimal wiederholt werden. Ja, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig. Darf man denn an Tagen, die Gott heilig sind, nicht weinen, nicht trauern? Ist euch das beim Bibellesen schon mal untergekommen? Wenn nicht, dann hier. Also warum sollten sie nicht weinen, warum sollten sie nicht traurig sein, wenn es doch genug Grund gab, über ihre Sünde zu trauern? Dieser Tag, das war ein Feiertag, ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Oder Vers 10 nochmal. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert. Es gibt noch eine zweite Begründung in Vers 10, warum sie nicht bekümmert sein sollten. Und diese zweite Begründung hilft uns, den Unterschied zu verstehen. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Nun, warum sollten die Juden nicht bekümmert sein? Und vielleicht auch wir in einigen Situationen nicht. Das danach. Überlegt einmal. Der erste Tischri, an dem Tag, an dem das passierte, das war der Posaunenfesttag. Posaunenfest heißt, Gott denkt an uns. Sie hatten gerade, also vor 93 Jahren am Posaunenfest, kamen die ersten Juden in das neue Land wieder nach ihrer Wegführung. Jetzt, über 90 Jahre später, zum ersten Tischri wieder, zu diesem Posaunenfest, an dem Gott an sie besonders gedenkt, sind sie mit allem fertig. Kein Schutt und eine Mauer. Fertiges Jerusalem, der König kann kommen. Gott denkt an dich. Warum weinst du? Wisst ihr, es ist wie ein Inder sagte mal, die Europäer, die Christen sind wie Steine im Wasser. Jahrhunderte sind sie vom Evangelium umspült worden. Und wenn du den Stein aufschlägst, ist er innen immer noch trocken. Und dann sind dort Bäume am Wasser. Dort fließt genau das gleiche Wasser entlang der Wurzeln, wie auch über die Steine. Während der Stein innen drin auch nach 10.000 Jahren immer noch trocken ist, ist der Baum mächtig gewachsen in einigen Jahrzehnten und trägt Frucht und trocknet nicht aus, selbst wenn es keinen Regen gibt. Menschen, die auf das schauen, was sie erleben, die auf das schauen, was sie schon erreicht haben und inwiefern sie zu dem passen, was Gott sagt, müssen immer wieder feststellen, es reicht nicht. Es reicht nicht. Wenn wir die Bibel lesen und immer wieder gucken, wie Menschen dort gehandelt haben, wir einen Daniel, einen David sehen, einen Mose, einen Josef, an dem, was Gott verspricht, wenn wir gehorsam sind und an dem, was wir, wenn wir unser Leben anschauen, tatsächlich haben, dann werden wir mutlos. Dann ist es uns nach Heulen zumute. Dann gibt es immer nur Situationen, ach, hätte ich das und das doch gemacht, dann wäre ich so viel weiter heute. Ach, hätte ich jenes doch nicht gemacht, ich wäre nicht in diese Sünde gefallen. Ach, hätte ich doch. Und wir schauen auf die großen Männer der Bibel und sagen, ich schaffe es sowieso nicht, ich kann es nicht. Wir schauen auf die vielen Gebote Gottes und sagen, ach, das schaffe ich nie und nimmer, ich kann es nicht. Wenn wir auf uns schauen, auf die Menschen, sind wir wie die Steine im Wasser. Wir können jahrzehntelang unseres Lebens vom Evangelium und von der Bibel umspült werden. Und wir lesen die gleichen Geschichten und wir kommen ins Weinen. Am Verzweifeln. Und es gibt Menschen, die immer wieder neu und immer wieder neu anfangen, bis sie irgendwann sagen, ich höre auf, ich lasse den Glauben, ich lasse alles sein, Schluss, ich kann es nicht mehr. Und ich kann es verstehen. Und dann gibt es dort die anderen, die machen genau das, was Esra, Nehemia und die Leviten verstanden haben. Was diese Männer, die die Bibel studiert hatten und die nicht nur die Geschichten kannten, sondern die wussten, wozu die Geschichten geschrieben sind. Die wussten, wer der wahre Held der Geschichte ist. Diese Männer, sagten diesen Menschen, das, was wir unter Punkt 2 jetzt anschauen werden, blickt auf Gott. Denn schaut mal, dieser Tag ist eurem Gott heilig, denn das ist ein Tag, in dem Gott euch in besonderer Weise zeigt, was auch immer ihr getan habt und wie immer ihr wert seid, dass man euch verwirft. Gott ist treu zu seinem Bund. Er denkt an euch. Er hat euch all die Dinge gegeben. Er hat euch wieder ein Jerusalem gegeben. Er hat euch wieder Messias Hoffnung gegeben. Er hat wieder neu gesagt, ich denke an euch und ich werde euch durchtragen. Ich habe meinen Plan mit euch, wie ich es Abraham gesagt habe. Trotz eurer völligen Wertlosigkeit. Aufrecht erhalten. Und wenn wir auf so einen Gott schauen, der in unser Leben wirkt, dann ist das ein Fest der Freude. Und es geht so weit, dass sie ganz konkret sagen, wie leben wir die Freude aus? Geht hin, esst Fettes, grillt Würstchen. Nein, sie haben nicht Würstchen gegrillt, sie haben das irgendwie anders gemacht. Aber Fettes essen, schlachtet die besten Schafe und Rinder. Trinkt Süßes, nicht Wasser, Saft, Limonade. Feiert. Und wenn es einen gibt, der nicht feiern kann, weil er nichts hat, dann macht für ihn etwas, schickt ihm auch etwas. Das ist ein Freudenfest. Ja, es ist richtig, du hast versagt, und zwar kläglichst versagt, Israel, mit dir ist nichts anzufangen. Aber Gott denkt an dich. Und das ist eine Feier. Und das sind die Christen oder die Juden, die nicht wie Steine im Wasser sind, sondern die das gleiche Wasser, das gleiche Lebenswasser, ja, nehmen wir das mal bildlich, das gleiche Wort Gottes lesen und sie sehen in all diesen Geschichten nicht einfach diese großartigen Männer, die dort eine Menge leisten können, was wir alle nicht können, und großartigen Frauen, sondern sie sehen hier den großartigen Gott, der durch einfache Menschen Gigantisches bewirkt hat, Gewaltiges. Keiner dieser Männer hat sich einfach ausgesucht, das zu sein, was er war. Ich wüsste von keinem. Wir können ganz viele Männer und Frauen raussuchen aus der Bibel, die zu dem Zeitpunkt, als sie begannen, von Gott gebraucht und groß zu werden, klein waren. Richtig klein. Der eine war Hirte bei den Schafen, der kleinste Sohn des Vaters, der es noch nicht mal wert ist, zu einer Familienfeier geholt zu werden. Der andere war ein entlaufener, hier, Mose, ein entlaufener, sollte eigentlich getötet werden. Er war dann irgendwo in der Wüste mit Schafen, hat es dann auch geschafft, einen ordentlichen Schwiegervater und Frau zu kriegen, weil Gott ihn an den richtigen Mann geführt hat. Mehr nicht. Was waren das für Menschen, diese großartigen Männer Gottes? Sie waren oft die Kleinen, die sonst niemand beachtete. Und Gott, wenn du auf ihn schaust, er macht gewaltige Geschichte. Das ist, als würde dieses Wasser nicht einen Stein umfließen, sondern eine Wurzel eines Baumes, die dieses Wasser aufsaugt und die auf Gott, also ein Mensch, der auf Gott schaut und dann blüht wie ein kräftiger Baum am Wasser. Das ist so ein ganz besonderer Unterschied, wie wir die Bibel lesen. Und hier, diese Männer, die haben es so gewaltig verstanden, obwohl ich würde sagen, Leute, wenn dort jemand reif ist zur Buße und er trauert, dann lass ihn doch Buße tun. Oder dann muss man seine Sünde beweinen. Also, vielleicht darf ich ein bisschen vorgreifen, sie haben das auch später gemacht. Ja? Kapitel 9 erzählt von einem Bußgebet, von einer dass sie den Bund mit Gott erneuern. Also das war nicht so, dass sie nicht Buße getan haben. Und es kam die Zeit, da war auch Zeit, wieder neu anzufangen. Aber an diesem Tag, wo das Augenmerk darauf lag, Gott denkt an dich, Israel, das sollten sie feiern. Denn die Freude am Herrn, das ist deine Stärke. Ich habe über diesen Satz viel nachgedacht. Er ist in einigen Bibeln fett gedruckt. Was heißt das, wenn die Freude am Herrn unsere Stärke ist? Nun, worin besteht die Stärke eines Volkes? Militärisch, viel Militär, starke Leute, viele Helden zu haben. Und sicherlich, das ist eine gewisse Stärke eines Volkes. In unserem Land fallen uns dort natürlich auch gleich ein paar Namen von Ländern ein, die entsprechend stark sind. Vielleicht ist die Stärke eines Volkes aber auch in dem ganzen Geld, das sie haben, oder in den klügen Köpfen, die genau wissen, wie man wirtschaftet, wie man Dinge, andere Länder beeinflusst. Oder vielleicht sagen wir auch, unsere Stärke ist in unserem Verbündeten, ja, in den USA. Das sind unsere Bündnis, also ja, sind in einem Bündnis mit ihnen als Nation, Deutschland. Und nun, unsere Stärke ist die USA. Ja, wenn Russland uns angreift, dann kommen die und helfen uns, weil wir eben alle in der NATO sind. Wir selbst sind schwach, aber die sind unsere Stärke. Die interessante Sache ist nicht, dass Nehemia und Esra das Volk belehren, Gott ist eure Stärke. Dass sie sagen, vertraut nicht auf eure Waffen, vertraut nicht auf denjenigen, der euer Bündnispartner ist. Sie hatten ja gar keinen, sie waren ja unterdrückt. Und sie sagen auch nicht, vertraut auf Gott, Gott ist eure Stärke. Sie haben das Volk dazu aufgerufen, nicht zu trauern, sondern ein Freudenfest zu feiern, weil Gott an sie denkt. Und der Grund, weshalb sie nicht traurig sein sollten, also der zweite Grund, warum sie nicht traurig sein sollten, war, dass die Freude an Gott ihre Stärke ist. Nicht nur einfach, Gott ist deine Stärke, sondern habe deine Freude am Herrn und er wird dir geben, wonach dein Herz begehrt. Die Freude am Herrn, das ist das, was dich stark macht. Nicht theoretisch wissen, ich habe mich bekehrt und ich habe Gott im Gepäck. Und das ist meine Stärke. So als würde ich sagen, da ist eine Bombe hinten drin. Und wenn mich einer angreifen will, sage ich ein paar Bibelverse und schwupps, ist der Satan weg. Ja, so als würde ich sagen, so, die Bibelverse, die Bibel ist meine Stärke, meine Kraft oder irgendwie so etwas Ähnliches. Es geht in unserer Beziehung zu Gott nicht darum, dass wir einfach Dinge wissen. Auch wenn sie ganz wichtig ist zu wissen und zu verstehen, gerade hier in diesem Abschnitt, Kapitel 8, geht es sehr viel um Verstehen. Es ist ungewöhnlich oft, wie oft das Verstehen, das Verständnis angesprochen wird. Was uns zeigt, dass die Sache mit dem Bibelstudium nicht einfach eine Sache ist mit, es muss mir irgendwie ins Herz gehen und dann, wenn es mich tröstet, wenn es mir irgendeinen guten Einfluss auf mich macht, dann hilft es mir, den Tag zu durchstehen. Es hat viel mit Verständnis zu tun. Auch genau in dieser einen Situation, kommt gleich noch. Es ist so, dass unsere Beziehung zu Gott, unsere Freude an Gott, an dem, was Gott für uns tut, dass er uns nicht verwirft, dass er an uns denkt und seinen Weg mit uns geht, das ist das, was uns stark macht. Nicht nur das Wissen, sondern die Freude, dass wir Gott haben, das ist unsere Stärke. Ja, Josef ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Seine Brüder hatten ihn verkauft und als ihnen die Strenge Josefs entgegenkam und Josef so streng mit ihnen umging, um sie zu prüfen, dann haben sie gesagt, das alles widerfährt uns wegen unserer Sünde. Und als Josef sich ihnen zu erkennen gab, weil er das hörte, sie wussten ja nicht, dass Josef sie versteht, dann sagt Josef ihnen, seid nicht bekümmert. Seid nicht bekümmert. Hätten sie nicht genauso bekümmert sein sollen wegen ihrer Sünde? Hätten sie nicht Buße tun müssen, weil sie ihren Bruder verkauft haben? Natürlich würden wir sagen. Und was sagt Josef zu ihnen? Seid nicht bekümmert. Das ist wieder das Gleiche wie hier auch. Seid nicht bekümmert. Macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hierher gesandt. Das ist der Blickwinkel, der die Brüder, die ihre Sünde sehen, die verzweifeln und sagen, deswegen geschieht uns jetzt dieses Unrecht. Und Josef, der eigentlich fast sagen müsste, ja, tut Buße. Und sie würden alle sagen, tut Buße. Aber Josef sagt, Josef schaut auf Gott, auf den Weg, den Gott geht. Er hat einen ganz anderen Blickrichtung und er sagt, seid nicht bekümmert. Das ist Lebensrettung. Und das ist der Unterschied zwischen dem Christen A, der die Bibel liest und nichts mitnimmt, weil er immer auf die Menschen schaut und nicht, ja, sagt, irgendwann doch verzweifelt, weil er nicht so gut sein kann wie die Helden der Bibel oder nicht so gut sein kann, wie Gott es erwartet. Und dem Christen B, der immer wieder in der Bibel liest und überall Gottes Wirken sieht und weiß, Gott denkt an mich und er wirkt auch in mir. Und die Bibel verändert ihn, das Wort verändert ihn richtig. Weil er auf Gott blickt und weil er sich an Gott freut, dass Gott ihm wirklich Veränderung gibt, dass Gott an ihn denkt, dass Gott ihm hilft auszuharren, dass Gott in ihm Christsein bewirkt. Und diese Freude an Gott, dass Gott mit ihm geht und in ihm handelt, dass Gott ihn nicht verlässt und dass Gott bei seinem Versprechen bleibt. Diese Freude an Gott macht ihn stark. Das ist seine Stärke. Nun, was taten die Israeliten, als man ihnen das so erklärte? Sie haben es verstanden. Sie gingen hin und feierten, Vers 12, Essen und Trinken, und Teile davon haben sie auch den anderen gesandt, und sie haben ein großes Freudenfest gemacht. Denn, warum haben sie ein großes Freudenfest gemacht? Sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Sie hatten nicht nur den Inhalt verstanden, sondern auch die Blickrichtung verstanden. Und sie freuten sich. Und sie machten ein großes Freudenfest. Das werden wir immer erleben. Wenn ihr auf das Leben von Menschen schaut, auf euer eigenes, dann bleiben nur Schutt, Versagen und Bekümmernis. Da kann man nur weinen. Aber wenn ihr auf Gott schaut, dann werdet ihr den wunderbaren, schönen, roten oder auch goldenen Faden erkennen, den Weg, den Gott euch führt bis ins himmlische Jerusalem. Und selbst wenn du keinen roten Faden in deinem Leben siehst, sondern alles nur ein Durcheinander ist, die Tatsache, dass Gott führt und er alles in seiner Hand hat und er uns nicht vergisst, diese Freude an ihm ist die Kraft eines jeden Tages. Die Juden verstanden es. Ich bete, dass auch ihr das versteht. Der Blick auf dein Leben, das deprimiert dich. Aber der Blick auf Gott und seine Treue, seine Gnade, die dafür zuständig ist, hätte ich beinahe gesagt, dass er immer noch mit uns den Weg geht, sie erhebt. Und diese Freude an Gott, dass er mit uns den Weg in seiner Gnade und Treue geht, das ist unsere Stärke. Lasst uns anbeten. Amen. Lasst uns aufstehen, oder wem es jetzt schwerfällt zu stehen, bleibt sitzen durch die Hitze, wie ihr möchtet, aber lasst uns Gott anbeten. Unser himmlischer, allmächtiger, ewiger Vater, es ist ein ganz besonderer Text, den du uns heute gegeben hast, zu verstehen, dass es tatsächlich darum geht, was du tust. Wir können nicht auf Menschen schauen und erbaut werden. Es gibt Menschen, die so besondere Menschen waren, weil sie dir gehorchten. Und es lohnt sich, ihnen nachzueifern, sicherlich. Aber das allein, nur diese Moralsachen, sie sind für uns oft deprimierend. Wir schaffen es nicht. Aber wir wollen lernen, auf dich zu schauen. Und die Bibel so zu lesen, dass wir darin sehen, was du alles tust in unserem Leben, an uns, im Leben anderer. Und dass das uns zum Jubeln bringt. Diese Freude an dir entfache dadurch, dass wir dich in dem Wort sehen, dass es uns wirklich zur Kraft gereichen möge. Ermutigung, dass deine Stärke, nein, ich meine, dass die Freude an dir unsere Stärke ist. Dass deine Treue und deine Gnade das sind, was uns wirklich hält und nicht etwas, was wir tun. Dass wir in dieser Kraft zu deiner Verherrlichung leben. Darum bitte ich dich. Und ich will dir danken, dass wir solche Texte haben, die uns darauf aufmerksam machen, dass unsere Freude an dir sein sollte, dass genau das uns die Kraft gibt, dass der Blick auf dich ermutigt. Richte du in dieser Woche und auch im Rest unseres Lebens jeweils immer unseren Blick auf dich. Tu es bitte, Vater. In Jesu Namen bitte ich dich darum, möchte dich anbeten, dass du deine Treue hältst und wir uns auf sie immer verlassen können. Amen. Amen.